Weltunordnung. Der internationale Politik-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Im Weißen Haus sitzt ein Rechtsradikaler, der jeden Tag ein bisschen weiter die US-Demokratie abbaut. Die Allianz zwischen Europa und der USA gerät ins Wanken, auch wenn Politiker hier sich enorm daran festklammern. In Deutschland stagniert die Wirtschaft, das Leben wird teurer, das Erstarken rechter bzw. rechtsextremer Kräfte scheint auch hier unaufhaltbar. Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an und alle reden die ganze Zeit nur noch über Aufrüstung. Irgendwie herrscht hier im Westen gerade so eine Art Untergangsstimmung. Dass wir auf eine bessere Zukunft hinsteuern, kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen. Erleben wir gerade den Abstieg oder gar Untergang des Westens? Und welche neue Weltordnung kommt da auf uns zu, wenn zur gleichen Zeit China eine immer dominantere Position in der Welt einnimmt? Ich bin Pauline Jeckels, freie Journalistin und Taz-Redakteurin. In dieser Folge spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Daniel Mawetzki über sein neues Buch »Die Welt nach dem Westen«, in dem er sich genau über diese Fragen Gedanken macht. Also darüber, wie sich die Welt eigentlich gerade neu formiert, wie der Westen überhaupt erst zur dominanten Weltmacht geworden ist und warum er jetzt zwar vielleicht nicht ganz untergeht, aber eben seine Machtposition zu verlieren scheint. Und darüber, welche Rolle Europa und Deutschland in diesem neuen Machtgefüge einnehmen können oder einnehmen sollten. Daniel lehrt internationale Beziehungen an der University of Hong Kong. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Daniel und dass ihr dabei zuhört. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Pauline, danke für die Einladung.
Du lebst und lehrst seit einigen Jahren in Hongkong. Wie hat deine Zeit dort deinen Blick auf Deutschland und Europa verändert?
Ich bin auch viel in Deutschland. Ich reise quasi zwischen Berlin und Hongkong hin und her. Das war sehr instruktiv die letzten Jahre über. Das ist eine große Frage, auf die mir sehr viel einfällt. Ich fange vielleicht an mit einer kleinen Geschichte. Ich habe in Hongkong angefangen während der Pandemie, also Mitte 2020. Da sind die Proteste in Hongkong gerade ausgelaufen bzw. wurden beendet. Und dann bin ich dort angekommen, inmitten eines Lockdowns eigentlich. Dann hat ja BioNTech den Impfstoff entwickelt und der wurde global verteilt. Und ich war dann in Hongkong und mich erreichte dieser Impfstoff vor meiner Mutter und meiner Großmutter in Deutschland. Ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass ich in Hongkong jetzt diesen Impfstoff zuerst verabreicht kriege, wenn er eigentlich in Mainz hergestellt wird? Also was passiert hier? Sehr kleine Geschichte, aber ich finde insofern instruktiv, weil es zeigt, dass Regierungsführung, Organisation, Bürokratie anderswo vielleicht besser funktionieren als in Deutschland, was ja auch für andere Bereiche und Länder Asiens gilt. Also schon fast so ein Boomer-Beispiel.
Ich glaube, das ist ganz interessant, weil dieser Gedanke bei uns ja inzwischen schon noch angekommen ist. Also es gibt ja diese deutsche Arroganz, diese Annahme, bei uns ist alles pünktlich, die deutsche Technologie, hier funktioniert alles. Ich glaube, inzwischen ist es hier dieses Gefühl angekommen, wir sind nicht die Weltspitze, von der wir lange behauptet haben, dass wir sie sind. Interessant fand ich da den Moment während des Wahlkampfes, als dann Friedrich Merz quasi Wahlkampf gemacht hat mit dem Slogan Deutschland wieder zurück an die Weltspitze. Klar, das ist ein sehr konservativer bis rechter Slogan, der erinnert an Make America Great Again. Aber da steckt ja schon drin, dass es hier so dieses Gefühl gibt, Deutschland ist nicht an der Weltspitze, obwohl wir das ja so lange gedacht hatten.
Absolut. Du hast auch gerade Trump erwähnt. Diese ganze Magernummer, Make America Great Again, ist eine Reaktion auf den gefühlten und reellen Abstieg des Westens und Aufstieg Asiens, insbesondere China. Die größere Frage ist aktuell eigentlich dahinter, was der Westen der Welt anbieten kann. Und die Antwort darauf ist anscheinend relativ wenig. Also wenn wir uns Völkerrecht angucken, Menschenrechte, aktuell sehr wenig. Wenn wir uns Entwicklung angucken, die gesamte westliche Entwicklungspolitik hat eigentlich sehr wenig Länder reich gemacht. Eigentlich keines. Ja? Also die Entwicklungspolitik ist eine Chimäre. Was haben wir noch? Technologie, Regierungsführung, Klimawandel, riesiges Beispiel. Die Klimafrage wird nicht im Westen entschieden werden. Die wird in Asien entschieden werden. Also, wenn ich durch alle Bereiche durchgehe, die internationale Politik bestimmen, dann fällt mir aktuell keiner ein, in dem der Westen irgendwie eine Vorreiterrolle spielt. Also weder wirklich materiell noch ideell symbolisch, außer vielleicht, wenn man sich die amerikanische Militärmacht anschaut, die natürlich die mit Abstand global größte ist. Also bis auf die Gewaltfähigkeit fällt mir aktuell einfach wenig ein.
Wir sind ja eigentlich schon genau bei unserem Thema. Du schreibst, eine neue Welt dringt schemenhaft aus dem Nebel und wir können tastend nach ihr greifen. Das beschreibt, glaube ich, sehr gut dieses Gefühl, über das wir jetzt schon gesprochen haben und das sehr viele Menschen gerade haben, nämlich, dass sich die Machtverhältnisse in der Welt gerade fundamental ändern. In dem Titel deines Buches »Die Welt nach dem Westen« stecken ja zwei Ebenen. Auf der einen Seite prophezeist du, wie ja viele andere Analysten auch, eine Welt, die nicht mehr vom Westen dominiert wird. Und gleichzeitig sagst du aber, ganz egal, wie diese Welt aussehen wird, es ist eine Welt, die durch die Jahrhunderte andauernde westliche Dominanz geprägt ist, also ein Abbild des Westens ist. Was verstehst du eigentlich unter dem Wort Westen? Du steigst ja eigentlich ein, indem du sagst, den Westen gibt es nicht, genauso wenig wie es den Osten gibt. Und trotzdem benutzt du dieses Wort natürlich immer wieder.
Also andererseits muss man diese Großbegriffe verwenden, weil man sonst immer beschreiben müsste, wem er es genau meint. Und dann muss man ganz lange Absätze schreiben, bevor man anfangen kann, zum Thema zu kommen. Aber das stimmt, der Begriff Westen ist natürlich fluide, hat aber einen harten Kern. Also als Großbritannien und Frankreich im 19. Jahrhundert die Welt dominierten. Da war Osteuropa oder war Süditalien genauso agrarisch und genauso arm wie der Großteil der nicht westlichen Welt. Ja, also der Westen hat sich erweitert in dem, was er war, auf das, was er heute ist. Da würde ich sagen, es ist die NATO, es ist die EU, es sind die siedlungskolonialen europäischen Gründungen Neuseeland und Australien. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns die Grenzfälle anschauen. Zum Beispiel Türkei, Mitglied der NATO, nicht Mitglied der EU. Ist Mitglied der NATO aus Gründen des Kalten Krieges, ist nicht Teil der EU, auch aus zivilisatorischen, historischen Gründen, Islam versus Christentum, die Osmanen gegen Europa. Das spielt da auch mit rein. Ja, also das ist da ambivalent. Und Japan ist so ein bisschen ähnlich gelagert, sicherheitspolitisch, ökonomisch, auf jeden Fall Teil des Westens. Aber ich glaube, die meisten Menschen in Japan verstehen sich zuerst einmal als japanisch. Also damit muss man auch umgehen können.
Und es gibt noch eine zweite Begriffsunterscheidung, globaler Norden, globaler Süden, der ja sehr en vogue gekommen ist im letzten Jahrzehnt, der eigentlich so ein bisschen aus einem linken Versuch herauskommt, quasi nicht zu sagen erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, sondern andere Unterscheidungen zu benutzen, andere Begriffe zu benutzen. Was hältst du von diesem Begriff globaler Süden?
Du hast gerade gesagt, das ist ein linker Begriff. Ich weiß gar nicht, wie links er ist in dem emanzipatorischen Sinne. Es gibt auf jeden Fall diese linke Sprachhöflichkeit. Man will jetzt niemanden diskriminieren, weil man sagt, du bist nur in der dritten Welt, ich bin in der ersten. Aber wenn man sich anschaut, was mit dritte Welt gemeint ist, es geht auf die Räder vom dritten Stand zurück im vorrevolutionären Frankreich. Ja, also den Begriff hat auch ein Franzose geprägt, 1952, den Begriff der dritten Welt. Und dieser Begriff sagt eigentlich, dass man was werden will und auch was haben will. Also wer in der dritten Welt ist, will in die erste. Und das heißt, man holt sich vielleicht auch was zurück. Das heißt, der Begriff dritte Welt ist eigentlich in meinen Augen historisch radikaler als der des globalen Südens, weil ja auch in den 50ern, 60ern noch ganz andere Entwicklungswege und Modelle propagiert worden sind. Das war auch die Zeit der Bandung-Konferenz, des Non-Aligned Movement und so weiter. Also da würde ich sozusagen vorsichtig sein bei der Frage, wie emanzipatorisch der Begriff globaler Süden eigentlich ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was hat eigentlich ein Land wie China mit Nigeria, mit Brasilien zu tun? Eigentlich nur, dass alle diese Länder oder das, was diese Länder vorher waren, sich gegenüber Europa zu verhalten hatten und von Europa subordiniert worden sind, spätestens im 19. Jahrhundert. Das ist die historische Erfahrung, diese Länder teilen. Im Gegenzug teilt der Westen die historische Erfahrung, diese Länder dominiert zu haben. Ja, und da ist das politische Erbe zwischen Norden und Süden, dass es eigentlich um die Überwindung dieser Trennung geht, die mit dem europäischen Imperialismus in die Welt gekommen ist. Und da ergibt dieses Nord-Süd-Ding wieder Sinn, wenn man sich diese Geschichte vergegenwärtigt. Genau, aber du hast recht, der Begriff ist sehr populär geworden. Mittlerweile steht er auch im Koalitionsvertrag oder in deutschen Fachjournalen zur internationalen Politik. Also der Begriff ist sozusagen jetzt gang und gäbe.
Im Mainstream angekommen.
Genau, was dafür spricht, ihn sozusagen wieder abzulegen und ja, neue zu finden. Ja.
Hast du schon einen neuen Begriff? Hast du schon einen Vorschlag, was man sagen könnte?
Nein, ich glaube, was der Begriff verschleiert ist, dass es ja riesige Divergenzen auch im sogenannten globalen Süden gibt. Also wir reden jetzt von Westen und alle anderen und vom Aufstieg der nicht-westlichen Welt, von der Welt nach dem Westen, jetzt in meinem Titel. Aber eigentlich ist ein großer Teil der nicht-westlichen Welt noch sehr arm. Und wenn man sich die Weltwirtschaft anschaut, ist sie eigentlich noch in einem erstaunlichen Maße von der Kolonialzeit geprägt. Kann man ganz simpel so sehen oder so erfragen, welches Land exportiert Rohstoffe, Primärprodukte, welches Land exportiert Industriegüter oder Hochleistungsservices. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Welt eigentlich noch recht stark unterteilt in eine Peripherie und ein Zentrum. Es ist aber weniger leicht geworden zu bestimmen, wer das Zentrum ist.
Bevor wir zu dieser Welt nach dem Westen kommen, wann begann eigentlich die westliche Dominanz und wie ist der Westen an die Vormachtstellung in der Welt gekommen, die er ja so lange hatte?
Das ist immer Thema der Vorlesung der ersten Woche in manchen meinen Kursen, weil das eine Großfrage ist der Globalgeschichte. Wie wurde eigentlich der Westen dominant? Ich verlasse mich da auf den altgedienten Eric Hobsbawm, einer der größten Historiker des letzten Jahrhunderts, der in seiner Trilogie des 19. Jahrhunderts den Aufstieg des Westens mit beschrieben hat. Er war sehr sozusagen auch westzentrisch. Und Hobsbawm redete von der doppelten Revolution. Und damit meint er die industrielle Revolution, die zuerst in England stattfand, und die französische Revolution, die so etwas wie den Nationalstaat schafft, wo der Staat für die Gesellschaft da sein muss in der Idee und das Volk aber auch für den Staat. Ja, und dieser Staat ist bürokratisch, weberianisch organisiert. Und dieses Paket von industriellem Kapitalismus plus moderner Nationalstaat, der extrem schlagfähig ist, viel für sein Militär viel ausgibt. Also dieser gewaltfähige, gewaltbereite Staat ist das Instrument, mit dem sich der Westen die Welt unterwirft. Und gegen dieses Instrument hat niemand eine Chance. Und da steckt auch die Doppelbedeutung drin des Wörtchens nach im Titel von dem Buch. Eigentlich geht alles um dieses nach. Ja? Wir sind in einer Zeit nach dem Westen angekommen. Aber sie prägt sich auch nach Vorbild des Westens aus. Denn wer erfolgreich in einer westlich dominierten Welt aufsteigen will, muss diese Rezepte, Nationalstaat, Kapitalismus, Industrie, militärische Schlagfähigkeit, in irgendeinem Maße übernehmen, um sie dann wiederum gegen den Westen zu richten oder aber irgendwie aufsteigen zu können. Ja, genau, das meine ich mit Vorbild. Ja.
Bevor es den modernen globalen Kapitalismus gibt, den wir heute kennen, gab es ja erst einmal die Kolonialzeit. Also das war ja quasi der erste Weg, wie dann dieses neue, starke Europa, das nationalstaatliche Europa und das industrialisierte Europa es geschafft hat, andere Teile der Welt zu unterwerfen.
Das ist richtig. Also man kann ja den globalen Kapitalismus in verschiedene Phasen einteilen. Und hier kommen wir eigentlich wieder auf diese Definitionsfrage globaler Süden zurück, die ja erst dann Sinn macht, ne, durch diese Imperialzeit, die die Welt zweiteilt in Europa, den Westen und alle, die sich Europa unterworfen hat oder die, auch wenn sie nicht kolonisiert sind, wie zum Beispiel das heutige Thailand, sich trotzdem gegenüber Europa, dem Westen irgendwie verhalten müssen. Und die Grundfrage ist eigentlich, wie entkommt man dieser Position, die man geerbt hat, nach der Kolonialzeit.
Wir hatten ja dann eine Phase von antikolonialen Bewegungen, die sukzessive das Ende der klassischen Kolonien eingeführt hat. Wie schafft es der Westen aber dann trotzdem seine Vormachtstellung zu behalten? Also es gibt dann viele WissenschaftlerInnen, gerade aus der postkolonialen Theorie, die sagen, der Kolonialismus hat in dem Sinne nicht geendet, sondern er wurde einfach umgewandelt in ein neokoloniales Gebilde. Wie hat der Westen es geschafft, trotz dieser Dekolonialisierungsmomente seine Vormachtstellung aufrechtzuerhalten?
Du sprichst Kwame Nkrumah an, ne? Das Konzept des Neokolonialismus. Der Kolonialismus wechselt nur sein Gesicht, aber führt sich weiter fort. An dem Konzept ist etwas dran, aber es ist nicht alles dran. Wenn man sich den Kongo anschaut, das ist ein Paradebeispiel, der Kongo wird unabhängig, quote unquote. Die Uraniumminen sind aber noch in den Händen einer belgischen Firma und Lumumba wird gestürzt von Belgien und der CIA und so weiter. Das sind so diese Paradebeispiele von neokolonialem Zugriff. Aber ich glaube, die Frage ist ein bisschen größer und es ist auch keine reine Frage von böser Westen und die guten anderen. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Es ist unglaublich schwer, ein postkolonialer Staat zu sein. Man hat unglaublich viele Aufgaben zu bewältigen. Man muss Grenzen sichern, eine Nation herausbilden, wirtschaftlich aufsteigen, den ganzen Laden irgendwie zusammenhalten. Es ist einfach eine Mammutaufgabe. Sozusagen, wenn man sich die vor Augen führt, ist es gar nicht so überraschend, warum so wenige tatsächlich aufgestiegen sind.
Insbesondere wirtschaftlich ist natürlich die Frage, die koloniale Wirtschaftsordnung war ja im Prinzip darauf ausgelegt, die Staaten, die kolonisiert sind, geben Ressourcen und haben dann eben teilweise eine sehr eingeschränkte Wirtschaft gehabt, die sich auf einen ganz bestimmten Wirtschaftszweig begrenzt haben, der diese Ressourcen zur Verfügung stellt.
Ja, also diese Nicht-Diversifikation der Wirtschaft ist eigentlich der Indikator für die koloniale Prägung des Wirtschaftssystems bis heute. Ich will aber trotzdem die erste Frage noch einmal kurz umkehren und nicht fragen, warum haben so viele es nicht geschafft, sondern ich möchte fragen, wer hat es geschafft und warum? Und wenn man sich diese Frage stellt, natürlich gibt es viele sozusagen gemischte Fälle, aber die klaren Erfolgsfälle befinden sich da, wo ich gerade bin, nämlich in Ostasien. Und das sind Länder wie Südkorea, Taiwan, Hongkong, bevor es zurückgegeben worden ist, 97, das kleine Singapur, Japan natürlich. Und das waren alles Länder, die im Kalten Krieg auf der westlichen Seite standen. Das heißt, denen hat man gewisse protektionistische Maßnahmen durchaus gegönnt. Da kommen noch andere Faktoren hinzu. Es gibt eine große Debatte um den Aufstieg Ostasiens. Die lässt sich nicht auf einzelne Faktoren runterbrechen. Aber es ist doch interessant, dass es nur hier wirklich mit diesem durchschlagenden Erfolg gelungen ist. Und da kann man natürlich feststellen, dass diese Länder die Globalisierung oder den globalen Kapitalismus für sich einfach sehr, sehr gut ausnutzen konnten. Ja, indem sie sich selektiv in den Weltmarkt integriert haben durch Schutzzölle am Anfang, dann durch die Fertigung kompetitiver Produkte und dann ist man auf den Weltmarkt gegangen. Also wie eigentlich Deutschland das auch gemacht hat im 19. Jahrhundert. Das ist recht interessant, das beschreibt der südkoreanische Ökonom Ha-Jun Chang sehr gut, aber auch andere. Die erfolgreichen Aufsteiger Ostasiens haben eigentlich relativ exakt die Entwicklungsrezepte kopiert, die auch im Westen angewandt worden sind.
Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was ist eigentlich der globale Kapitalismus und wie funktioniert er? Um dann zu verstehen, wie haben sich dann bestimmte Länder innerhalb dieses Systems geschafft zu bewähren?
Die große Frage ist eigentlich eine ganz alte und einfache, die aber sehr schwer zu beantworten ist. Und das ist die Frage der Industrialisierung. Also wenn man sich anschaut, was Akteure wie Nehru gesagt haben oder Deng Xiaoping oder sehr viel früher meinetwegen auch Stalin, es ging allen Ländern an der Peripherie erstmal darum, sich zu industrialisieren und das sehr schnell. Also was der Westen in 150 Jahren geschafft hat, müsste man jetzt sehr schnell schaffen, sagt Nehru nach der Unabhängigkeit Indiens. Das ist aber unglaublich schwer, weil es ein riesiges Problem ist, sich in einem Freihandelssystem aufzurichten, wenn man nicht wettbewerbsfähig ist. Also Freihandel ist eine Methode, um Länder eigentlich klein zu halten. Wenn wir beide einen Freihandel machen, aber deine Produkte sind viel besser, werde ich niemals mit dir in den Wettbewerb treten können. Ja? Deswegen sind diese Rezepte von Zollschranken und Subventionen und so weiter überall mit Teil bei jedem erfolgreichen Aufstieg. Bei den Tigerstaaten, genauso wie bei China, genauso wie früher bei Deutschland. Und dieses Rezept bleibt bis heute wahrscheinlich das Erfolgreichste.
Das heißt, der Westen hatte diesen Vorsprung der Industrialisierung, konnte sehr früh quasi so eine sehr ausdifferenzierte, diverse Wirtschaft schaffen innerhalb der Nationalstaaten. Der Rest der Welt war im Nachteil, weil sie im Prinzip über Jahrhunderte nur Rohstoffe geliefert hatten und wollen jetzt den Westen irgendwie einholen, um überhaupt in diesem globalen Handelssystem bestehen zu können. Und jetzt sagst du, gut, der Westen hatte einfach so einen Vorteil, er hatte schon die besseren Produkte und dagegen konnten eigentlich die anderen Länder gar nicht konkurrieren.
Also das ist eigentlich die große Geschichte der Weltmehrheit. Wie holt man den Westen auf? Wir sind es gewohnt, Politik zu betrachten, ja, vielleicht unter realpolitischen Gesichtspunkten oder unter liberalen Gesichtspunkten. Es gibt diese ganzen Theorien aus der Politikwissenschaft, die alle relativ wenig erklären. Es ist eigentlich eine Geschichte von Aufstieg und Abstieg, eine Geschichte des Aufholens. Ja, und ich glaube, dass aber darüber hinweg sind. Also das, was China jetzt zum Beispiel macht, das chinesische Wachstum, wie geht man damit um, nicht mehr an der Weltspitze zu stehen, überholt worden zu sein? Was bedeutet das?
Du argumentierst, der Kapitalismus, von dem natürlich insbesondere die USA und andere westliche Länder über jetzt viele Jahrzehnte hinweg profitiert haben, hat es überhaupt erst ermöglicht, dass seine Antagonisten, wie zum Beispiel China, zu ernstzunehmenden Konkurrenten wurden, weil sie sich in dieses System angepasst haben, um selbst darin zu bestehen.
Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, warum ich nicht so viel von Kapitalismus rede, weil es eher um Industrialisierung geht und weil auch der real existierende Sozialismus ja eigentlich auch ein staatliches Industrialisierungsprojekt war, wirtschaftlich betrachtet. Genau, aber das stimmt. Also das ist ja eine große Kritik innerhalb der MAGA Republicans, dass man China groß gemacht habe durch die amerikanische Globalisierung. Das ist eigentlich auch etwas, wo man unter Trump-Anhängern Gehör finden würde. J.D. Vance redet davon die ganze Zeit, dass der Freihandel, dass die Globalisierung, dass die Verlagerung der Produktion von Apple und anderen nach China es China ermöglicht hat, die Technologieleiter hochzusteigen. Da hätte man vielleicht weniger generös sein sollen, ist jetzt sozusagen der Gedanke. Ich glaube, das verstellt auch den Blick auf das chinesische Wachstum, weil das auch sehr, sehr viel auf Eigenleistung beruht. Aber es stimmt natürlich auch, ohne iPhones in Shenzhen wäre diese Story eine andere gewesen. Ja, vielleicht kann man jetzt auch argumentieren, dass deswegen die Rede vom Abstieg des Westens auch ein bisschen zu voreilig ist, weil ja westliche Firmen immer noch diese riesigen Profite einfahren in nicht westlichen Ländern. Das ist einfach eine Frage von Produktionsverlagerung. Es stimmt natürlich, dass ein gewisser Teil des chinesischen wirtschaftlichen Outputs auf Firmen zurückgeht, die dort produzieren. Das gilt natürlich auch für alle anderen Länder Asiens. Aber natürlich ist es so, dass die erfolgreichen Aufsteiger in der Globalisierung aufgestiegen sind, weswegen es ja für die Globalisierung, für den Freihandel, für die globale Handelsordnung ja noch sehr viele Abnehmer gibt. Die ist ja jetzt nur unter MAGA Republicans oder unter vielleicht Altlinken unbeliebt, aber die Globalisierung geht weiter in Asien. Ne? Also eine Welt nach dem Westen wird immer noch eine globalisierte sein, nur eben mit einem anderen Schwerpunkt.
Und auch immer noch eine kapitalistische.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Unterschied zum alten Kalten Krieg. Es gibt keine Opposition, keine Alternativen. Also worum kämpft man eigentlich? Es ist dasselbe System. Alle wollen in etwa dasselbe.
Die Frage ist, wer hat quasi wie viel Anteil an diesem System?
Die alte Frage der Politik, wer bekommt was, wann und wie. Genau.
Wir konnten ja jetzt schon in den vergangenen Jahren beobachten, dass eigentlich ausgerechnet in den USA plötzlich so Grundsätze des Wirtschaftsliberalismus über Bord geworfen werden. Also es hieß ja immer, freie Märkte auf der ganzen Welt, das ist irgendwie so das ultimative Ideal. Und dann begann Trump in seiner ersten Amtszeit mit so wirtschaftsprotektionistischen Maßnahmen, also zum Beispiel Zölle auf E-Autos in China. Und Biden führte das weiter. Also es war nicht nur ein Trump-Ding oder ein Ding der Republikaner oder der MAGA-Bewegung. Biden führte das ja auch weiter. Und auch in Deutschland haben wir solche Tendenzen gesehen unter der Ampel. Wo kommt jetzt dieser Wandel auf einmal her? Gibt man jetzt den freien Markt auf, quasi weil man gemerkt hat, der hat China erst groß gemacht? Also gehen wir jetzt nochmal zurück? Wie erklärst du dir das?
Ja, es hat zu gut geklappt mit dem freien Markt oder dem semi-freien Markt. Die anderen waren etwas zu erfolgreich. Natürlich, das ist die Frage. Man kann das in Deutschland sehr gut am Beispiel der Automobilindustrie ablesen. Diese Industrie ist für Deutschland existenziell. VW hat mindestens jedes vierte Auto in China verkauft bis vor kurzem, wurde jetzt aber abgelöst von einheimischen Herstellern. BYD kennen manche. Die produzieren unglaublich viele, unglaublich günstige und sehr gute Elektroautos. Ich meine, die Wahl ist natürlich, wenn man das jetzt sozusagen kapitalistisch denkt und nationalstaatlich, was macht jetzt Deutschland mit diesen chinesischen E-Autos? Ja, entweder man lässt die alle rein und dann ist die hiesige Industrie kaputt oder semi-kaputt, aber die Konsumenten sind erstmal froh. Oder man macht es nicht und dann wird das Zeug aber hier teurer und man deglobalisiert sich und hat ein Problem mit unendlich vielen anderen Produkten, die man als globalisiertes Land einfach braucht. Ja, also die Frage ist, auf welche Weise will man hier verlieren? Das alte Modell, wo westliche Firmen Produktion auslagern, in Asien wird günstig hergestellt, die Profite gehen in den Westen und die Konsumenten im Westen sind auch einigermaßen froh, obwohl sie selber natürlich Wohlstandsverluste verkraften müssen, weil die Kraft der arbeitenden Klasse abgenommen hat und so weiter. Dieses ganze Modell verschwindet, in sehr vielen Sektoren zumindest. Und in Deutschland steht dieser China-Schock, den die amerikanische arbeitende Klasse erleidet, dieser China-Schock, der in den USA für jedes Übel verantwortlich gemacht wird mittlerweile, den wird es auch in Deutschland geben. Und die Reaktion darauf ist schon dramatisch und wird dramatisch sein, zu Recht.
Also wir sehen quasi, der westlich dominierte Welthandel war bisher immer im Einklang mit nationalen Interessen. Und auf einmal hat sich das gewandelt. Auf einmal gibt es so einen Clash zwischen dieser freien marktwirtschaftlichen Ordnung und dem nationalen Interesse. Du sagst es ja selbst, aus deutscher Sicht, Autos zu exportieren, spielt eine Riesenrolle für die nationale Wirtschaft. Und wenn das jetzt auf einmal wegbricht, sind nationale Interessen enorm gefährdet. Aber es ist doch irgendwie interessant, man hat das ja wirklich gepredigt, dass das das ultimative Ideal ist, dieser freie Handel. Und plötzlich sagt man, ah, das müssen wir uns nochmal überlegen.
Ja, das sagen ja nicht alle, das sagt zunächst immer vor allem Trump. Aber da muss man sich vielleicht daran erinnern, dass Freihandel nie das absolute Grundgesetz war. Also wie gesagt, USA, Großbritannien, Deutschland, all diese Länder haben Protektionismus noch und nöcher eingesetzt, um selber aufzusteigen. Man macht Freihandel vor allem dann, wenn man schon konkurrenzfähig ist. Dann macht man das. Und dann können die anderen die Leiter nicht hinaufsteigen, die man selber erklommen hat, wie das Friedrich List damals genannt hat. Ich denke, dass das vor allem dahinter steht. Aber wie gesagt, die Globalisierung, es gibt sehr viele Globalisierungsabnehmer, die befinden sich einfach nur noch weniger im Westen. Und all das wird weitergehen, nur eben woanders.
Ja. Und du beschreibst ja quasi das, was Trump macht, also dieser Plan, den er hat, von dem wir nicht wissen, ob er funktioniert, als Abstiegsbewältigungsstrategie für die USA. Das hört sich manchmal so ein bisschen an, als würde Trump jetzt sagen, wir verkriechen uns in unser Land und wollen mit der Welt gar nichts mehr zu tun haben und keine Macht mehr ausüben. Also wenn man seine Zollpolitik anschaut, sieht es aber auch irgendwie so aus, als wollte er weiterhin der König der Welt sein, der irgendwie seinen Vasallen sagt, entweder ihr macht, was ich will, oder ich drücke euch Zölle rein, entweder ihr rüstet so viel auf, wie ich will, oder ihr werdet von mir nicht mehr geschützt. So ganz sieht es ja jetzt nicht aus, als würde er quasi seine Macht abgeben wollen. Er will ja schon weiterhin Macht ausüben.
Klar. Also es gibt einen amerikanischen Rückzug in Maßen. Es gibt diese Multipolarisierung auch im militärischen Sinne, würde ich argumentieren. Die USA mit Abstrichen auch Europa werden ja trotzdem noch machtvolle Akteure bleiben. Also es gibt keinen Untergang des Westens, es sei denn, es gibt einen Nuklearkrieg oder den völligen Klimakollaps. ist also alles möglich, aber im Großen und Ganzen gibt es nur eine Reduktion des westlichen Einflusses. Im amerikanischen Fall heißt das, dass diese Unipolarität oder auch Hegemonie oder das imperiale Modell quasi sich zurückbaut Richtung eine sehr machtvolle Nation, die sich auch nach Trump vermutlich wieder ändern wird. Aber du hast es ja vorhin auch angedeutet, auch unter Biden wurde eigentlich eine recht ähnliche Politik in manchen Feldern gefahren. Also den Aufstieg Chinas einzugrenzen, das war für Biden eigentlich zentral. Dann andere Dinge wie die Unterstützung des Krieges in Gaza geht auch eher auf das Konto von Biden. Was sich geändert hat, ist, dass unter Joe Biden ja noch diese liberale Ordnung hochgehalten worden ist und dass die USA und dass Europa die sogenannte regelbasierte Ordnung vertreten würden, was aber außerhalb derer, die es gesagt haben, eigentlich kaum noch jemand geglaubt hat. Und jetzt wird auch diese Rede aufgegeben. Das entfährt manchmal noch einem europäischen Außenpolitiker, einer Außenpolitikerin. Aber abgesehen davon ist das ja bemerkenswert schnell verschwunden und wir gehen eine Welt über, die sehr transaktionell wirkt. Und das ist natürlich Trump, sondern der Vorreiter dieser eine sehr geschäftsorientierten, interesseorientierten Welt, ohne dass sozusagen den Überbau, wenn man so will, von Werten und Regeln und so weiter, die ja aber wichtig sind oder wichtig wären. Ne? Und in diesem Sinne ist Trump sozusagen der vielleicht ein Vorbote dessen, was kommt. Ich würde das nicht so negativ sehen. Ich glaube, dass Trump eher ein Symptom ist in vielerlei Hinsicht für diesen westlichen relativen Abstieg und dass er auf seine sehr seltsame Weise der Abstiegsmanager der USA und des weiteren Westens ist. Genau, wenn man das so betrachtet, ist eigentlich Trump eine unfassbar interessante, seltsame, natürlich furchteinflößende auch Geschichtsfigur, die aber eben am Ende einer alten Ordnung steht. Er repräsentiert das Chaos des Übergangs, wenn man so möchte. Und ich will jetzt nicht dieses abgenutzte Gramsci-Zitat nutzen, aber diese Übergangsphasen sind eben ultimativ gefährlich. Ne? Also wenn das Alte noch nicht gestorben, aber das Neue noch nicht geboren ist, dann ist eine Zeit der Monster. Das zitieren gerade sehr, sehr viele.
Aber auch schon ziemlich lange, also es ist eine lange Zeit der Monster.
Genau, jetzt aber wirklich. Stimmt es. Und es ist tatsächlich wirklich so. Ich meine, man hat ja sehr lange geredet vom Abstieg des Westens. Ne? Ich meine, Oswald Spengler hat im Untergang des Abendes geschrieben, in der Weimarer Republik. Damals stimmt es natürlich auch für die bürgerliche Zivilisation Europas. Aber jetzt ist es, glaube ich, wirklich so, dass diese Multipolarität, wenn man es so nennen möchte, auch zur Realität wird. Es ist aber noch alles sehr im Umbruch und im Schwanken und im sich austarieren. Es kann auch sein, dass es auf längere Zeit so bleibt, dass diese Welt sehr fluide ist in ihren Allianzen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja? Also das letzte Mal, als wir Multipolarität hatten, es war in Europa vor dem Ersten Weltkrieg, und da ging es schief, als die Allianzen sehr rigide wurden. Also vielleicht ist dieser ewige Fluxzustand, solange er denn erhalten bleibt, nicht unbedingt schlecht, sicherheitspolitisch betrachtet.
Ist ganz interessant. Also sitzt ja jetzt nicht nur da ein wirklich rechtsextremer Typ im Weißen Haus zum zweiten Mal, aber er tritt noch sehr viel radikaler auf als beim ersten Mal. Er baut gerade ganz aktiv die Demokratie in seinem Land ab, auch nochmal radikaler als in seiner ersten Amtszeit. Das können wir gerade alle live jeden Tag beobachten. Die USA ist auch ganz offenbar für Deutschland und Europa zumindest kein verlässlicher Partner mehr. Glaubst du, das sackt so langsam bei den deutschen Eliten ein, dass man am transatlantischen Bündnis jetzt nicht mehr festhalten kann? Oder klammert man sich noch daran fest, weil man das noch gar nicht glauben kann oder gar nicht wahrhaben will, dass sich da gerade fundamental was ändert?
Was ich interessant fand, direkt nach Amtsantritt hat Trump erstmal Grönland gedroht, Kanada und Panama. Also alles Länder innerhalb des Westens und hat aber Richtung Russlands erst natürlich die Hand sehr lang ausgestreckt. Ja? Also eigentlich das Gegenteil von einem Biden in diesem Sinne, der sozusagen seine Verbündeten zu ihnen freundlich war und dann zu den Feinden des Westens eben nicht. Und das spricht ja eigentlich für so eine multipolare Sicht auf die Welt, wo sich eine Regierung Trump auf die eigene Umgebung, die westliche Hemisphäre, konzentriert. Ne? So konnte man das damals auf jeden Fall nach Amtsantritt interpretieren. Ich glaube, das ist auch immer noch ein prägender Gedanke. Also ich glaube wirklich, dass es unter Trump diesen Rückzug gibt von diesen Commitments, die Weltordnung aufrechtzuerhalten. Es kostet ja auch viel, ein globaler Hegemon zu sein. Also das ist das Erste. Und für Europa fand ich sehr interessant, auch nach Amtsantritt von Friedrich Merz diesmal in der Elefantenrunde nach der Wahl mit den anderen Spitzenkandidaten, sagte er, dass man sich jetzt von den USA lösen müsse. Und das war ein völlig erstaunlicher TV-Moment, weil auf einmal Friedrich Merz klang wie Charles de Gaulle. Das gab es noch nicht, also bei einem Kanzler der Bundesrepublik. Diese Rede ist dann doch recht schnell wieder verschwunden und wurde durch andere Bilder ersetzt. Ich fand ein Bild sehr interessant, das war vor, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, einigen Wochen. Da saßen die europäischen Staatsoberhäupter von Meloni, Starmer, Merz und Macron im Weißen Haus und sie saßen wie so Schüler vor Trump, der ihnen gesagt hat, wie das jetzt hier läuft. Ja, und die saßen, dann haben sie sozusagen Anweisungen erhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Bild zustande kam, aber so etwas wird ja global rezipiert. Ja, das hat sozusagen Einfluss darauf, auch wie Europa wahrgenommen wird. Und in einer solchen Situation davon zu reden, dass Europa irgendwie ein besonders unabhängiger Pol in der Weltpolitik sei, das glauben sehr wenige.
Ich hatte damals den Eindruck, es gab diesen Zelensky-Besuch im Weißen Haus. Trump hat ihn vorgeführt, hat signalisiert, wir werden die Ukraine nicht unterstützen, wie das Biden getan hat. Wir nehmen uns da raus und wir versuchen diesen Krieg quasi in Verhandlungen mit Putin direkt zu beenden. Und dann hatten auf der Münchner Sicherheitskonferenz alle Panik und es war die Rede von, wir müssen uns unabhängig machen. Aber ich glaube, da ist noch was Zweites passiert. Ich glaube, das war auch ein perfektes Window of Opportunity, also Möglichkeitsfenster für Merz, schon vor seiner Wahl zu argumentieren, wir müssen jetzt die Schuldenbremse fürs Militär lockern. Es war ja der perfekte Moment, um zu argumentieren, guck mal, Trump ist nicht mehr auf unserer Seite oder könnte potenziell als Partner wegfallen. Lasst uns doch die Militärausgaben von der Schuldenbremse befreien. Das war eigentlich ein kluger Move, weil zum einen wusste er ja, erstens, mit dem alten Bundestag wird es leichter, das zu machen, weil die Mehrheitsverhältnisse dort noch einfacher waren, um sowas durchzubringen. Und zweitens wusste er ja, dass Trump erwartet, von Europa und von Deutschland seine Militäraufgaben auf 5% zu steigern, also seine NATO-Ausgaben. Und das hat ihm quasi sein Regieren sehr viel leichter gemacht. Aber es gibt Leute, die mir immer wieder sagen, nein, nein, man will sich da wirklich unabhängig machen. Am Ende kann ich ihnen nicht in den Kopf schauen. Aber ich fand es schon interessant, dass er da so schnell geswitcht ist von, wir müssen uns unabhängig machen. Und auf einmal, Trump ist im Amt, er ist im Amt. Und man macht einfach genau das, was er sagt. Also was Trump sagt. Das sieht nicht nach unabhängig machen aus.
Das stimmt. Es könnte natürlich sagen, das ist einfach nur ein Trick. Man gibt es jetzt aus, beschafft sich diese ganzen Waffen und dann sagt man ciao. Das ist natürlich möglich. Da muss man sich natürlich fragen, wie viel von diesem Geld fließt an amerikanische Rüstungsfirmen und was ist einfach nur sozusagen der militärisch-industrielle Komplex, wenn man so möchte. Ich finde diese Frage der europäischen Unabhängigkeit sehr zweischneidig, weil die Frage ist immer, wer wird da unabhängig und warum? Also du hast gerade gesagt, Deutschland nimmt Geld in die Hand, um in dieser neuen Welt irgendwie klarzukommen, aber das Geld wird für was investiert? Für Militärausgaben. Ja, es fließt nicht in Bildung, es fließt nicht in Infrastruktur, nicht in Modernisierung des Landes. Um es ganz direkt zu sagen, das ist eine Meinung, die wirklich von links bis rechts geteilt wird in Deutschland, das Land zerfällt einfach gerade. Es geht wirklich relativ stark kaputt in vielen Bereichen. Und was tut man? Man schafft sich wieder eine große Armee an. Was ist das für eine Antwort, was ist das für ein Angebot für diese zukünftige Welt? Während in anderen Ländern, auch hier, wo ich jetzt bin, wirklich Geld in andere Sachen gesteckt wird, eben in eine andere Art von Zukunft. Also die Frage, wofür man sein Geld ausgibt, die zeigt ja auch an, wie man die Zukunft sieht. und was man in dieser Zukunft erwarten möchte. Wer dieses Geld ausgibt für neue Technologien, für seine Infrastruktur, für Transport, für Bildung, vielleicht ist das ein schöneres Bild von Zukunft, was dahinter steht, als das, was in einem Land existiert, was Geld nur in seine Rüstung investiert. Also es ist sozusagen auch interessant, was ist der Blick auf die Zukunft hinter diesen Staatsanstrengungen?
Jetzt würde ein Friedrich Merz oder ein Carlo Massala und wie sie alle heißen, würden jetzt argumentieren, nur wenn wir den Frieden sichern, indem wir ganz viel aufrüsten und Russland abschrecken, haben wir überhaupt eine Zukunft. Das ist ja deren Argument.
Wir haben in Deutschland aktuell sehr viele Sicherheitsexperten, die sagen alle in etwa dasselbe. Und das sind auch die Leute, die die Antworten geben auf die Frage, was passiert hier eigentlich gerade, was kommt nach dem Westen? Und diese Antworten sind immer, wir sind die Guten, wir haben geschlafen, wir haben mit den falschen Geschäfte getrieben, haben uns zu lange auf die USA verlassen, jetzt müssen wir lernen, selber zu handeln, uns aufzurüsten und über Abschreckung dann so etwas wie friedliche Zustände zu schaffen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass Frieden oder die Abwesenheit von Krieg nur über Abschreckung zu schaffen ist. Was man dabei vergisst, ist eines der grundlegendsten Prinzipien dieser sogenannten Wissenschaft in internationalen Beziehungen, nämlich das Sicherheitsdilemma. Was ich tue, um mich sicher zu fühlen, also Waffen anschaffen, mich aufzurüsten, schafft Unsicherheit in meinem Gegenüber, der dann dasselbe tut, sich aufzurüsten, was dann an eine Rüstungsspirale führt. Das ist ein Grundprinzip von staatlichen, vielleicht auch schon sogar menschlichen Beziehungen. Also das ist sozusagen transhistorisch und transregional. Und dieses Prinzip des Sicherheitsdilemmas muss man wirklich, genauso das des Abstiegs des Westens, in die Köpfe kriegen. Weil sonst wird auch in Deutschland einiges noch schiefer laufen, als es das gerade tut.
Und irgendwie dachte man ja, wir hätten aus dem Kalten Krieg und dieser Aufrüstungsspirale und Abschreckungsspirale gelernt.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass sehr viele Überzeugungen und Ängste aus dem Kalten Krieg vergessen worden sind. Zum Beispiel die Angst vor Atomwaffen. Die scheint mir ein bisschen vergessen worden zu sein. Das ist schon interessant. Also die Leichtfertigkeit, mit der über Krieg geredet wird, auch über die Möglichkeit eines Krieges und die Überzeugung, mit der man glaubt, auf der richtigen Seite in all diesen Kriegen zu stehen. Das erstaunt mich.
Ist doch ganz klar, der freiheitlich-liberale demokratische Westen
gegen die Kräfte der Unfreiheit und des Bösen.
Bösen Osten.
Ja, vielleicht. Und was ist das Ergebnis dessen dann? Ein großer Krieg mit China um was? Die Unipolarität. Also das ist man merkt schon, wenn man diese Gedanken so ein bisschen weiterspinnt, da kommt irgendwie nichts mehr. Da ist die Zukunft dann doch sehr, sehr düster. Und das finde ich doch sehr betrüblich, dass aktuell auch in der deutschen Politik eigentlich keine positiven Visionen oder zumindest Visionen, die keine Horrorszenarien sind, darüber entstehen, wie eine Welt nach dem Westen aussehen könnte. Also es ist sozusagen ein Pessimismus da, der anderswo aber nicht so geteilt wird. Das ist interessant. Also wer in aufsteigenden Ländern unterwegs ist, auch außerhalb dieses Teils der Welt, merkt ja, auch wenn man sprachfremd ist und sich nicht gut auskennt, dass die Grundstimmung doch eine andere ist. Und diese Zukunftslosigkeit, die wir im Westen haben, ist ja in der Psychologie ein Zeichen für Depression. Also man kann von gesellschaftlicher Depression sprechen. Wenn du gesellschaftlich nicht in der Lage bist, eine Zukunftsvision aufzustellen, die du glauben kannst und für die du politisch handeln kannst, dann hast du ein Depressionsproblem gesellschaftlich betrachtet. Ich merke es immer, wenn ich nach Deutschland zurückfahre. Ich fahre gerne zurück aufgrund gewisser Menschen und gewisser Dinge, die ich da tue. Aber die Stimmung wird wirklich Jahr für Jahr einfach schlimmer. So, und das hat Gründe und Politik hätte da eine andere Aufgabe.
Dann kommen wir mal dazu, was die andere Aufgabe wäre. Wie könnte sich denn Europa in diesen Machtverschiebungen, wie könnte man handeln, um aus dieser Depression rauszukommen und vielleicht auch aus dieser starken Abhängigkeit mit den USA? wegzukommen, wenn man es denn wollte.
Was kann Europa tun? Wie soll Europa in diese zukünftige Welt hineinfinden? Der erste Punkt für mich wäre würdevolles Abstiegsmanagement und Aufgabe des Kulturkampfes und Aufgabe dieser Überlegenheitsbehauptung, die es immer noch gibt, die es einfach nur noch in vielerlei Hinsicht in diesem Jahr 2025 bizarr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich glaube ich, muss man Abhängigkeiten reduzieren. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie das Lager wechseln muss oder überhaupt das Lagerdenken zu stark vorantreiben sollte. Europa, wie ich es mir vorstellen könnte, wäre eigentlich ein recht integrierter, recht neutraler geopolitischer Akteur, der durchaus verteidigungsfähig ist. Das tut mir leid, das auf einem linken Podcast zu sagen, aber ich glaube, aktuell braucht es eine Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland. Die lässt sich aber erreichen mit bestehenden Militärausgaben, wohlgemerkt. Man braucht keine 5%, man braucht nicht mal 4 oder 3%, das geht mit aktuellen Ausgaben. Das ist das eine. Aber ansonsten an Europa, was von Ländern Südostasiens zum Beispiel sehr viel lernt. Das sind Länder, die es geschafft haben, mit China auszukommen, mit den USA auszukommen, miteinander auszukommen. Also Länder, die es schaffen, mit anderen Worten, Diplomatie in alle Richtungen zu betreiben. Also Abhängigkeiten reduzieren, ja, in meinen Augen auch in verschiedene Richtungen, aber nicht so sehr, dass man globale Kooperation und auch Handelsbeziehungen aufgeben würde. Das halte ich für falsch. Das wäre ein weiterer Punkt. Aber der erste wäre mir wichtig, der Realität ins Auge zu sehen, dass es jetzt wirklich der Fall ist, dass es einen Umbruch gibt in der globalen Politik und dass man dem nicht entgegnet durch Panikreaktionen, durch massive Rüstung, sondern eben durch ein dosiertes Abstiegsmanagement, was zwangsweise mit recht radikalen Reformen im Inneren einhergeht. Also ein Deutschland, das nicht mehr wächst, sondern im Gegenteil vielleicht wirtschaftlich sogar schrumpfen wird, ist darauf angewiesen, sein Reichtum, der ja da ist und der groß ist, gigantisch ist, etwas fairer zu verteilen oder die Zugänge dazu fairer zu verteilen. Das muss man machen, glaube ich, wenn man eine Demokratie bleiben möchte. Also für die Zukunft stehen politisch riesige Aufgaben an, außenpolitisch diesen Abstieg zu bewältigen und innenpolitisch ihn auch zu bewältigen, indem man durch eine andere Wirtschaftspolitik die Demokratie im Land erhält. Ich glaube, es geht um nichts weniger. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist die politische Klasse des Landes dafür gut aufgestellt oder daran interessiert? Genau, ich bin ja auch so idealistisch, dass ich immer sozusagen den Willen dazu voraussetze. Gute Frage, das weiß ich nicht.
Ja, das gilt es zu erkämpfen, dieses Interesse von innen heraus, würde ich sagen.
Vielleicht Podcast für Podcast.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ein kleineres, ein weniger mächtiges Deutschland und Europa, ein demokratischeres Europa, das hören wir gerne in diese Zukunftsvision. Momentan scheint es sehr weit weg, aber du sagtest ja schon richtig, wir müssen positive Zukunftsvisionen zumindest im Kopf haben, damit sie möglich sind. Ein Ende des Kapitalismus ist in diesem Ganzen sehr schwer herbeizudenken. Dafür gibt es keine Alternative, weder in der alten, westlich dominierten noch in einer multipolaren Weltordnung, wie wir sie jetzt beschrieben haben. Vielleicht denken wir darüber in einer anderen Folge nochmal nach. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich durfte dein Buch ja schon lesen. Ich freue mich sehr drauf, wenn es rauskommt.
Ich bin auch sehr gespannt, Pauline. Dankeschön.